Also was einfach total Schrott. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Der Stepan und der Hörber, die waren mal unterwegs. Zusammen in dem kleinen alten Polo, den sie damals von der Bettina damals geschenkt bekommen hat. Und es war dann alles schon mal sehr eng. Der Stepan hatte dann immer noch seine Daunenjacke an und da waren die zwei großen Männer reingequetscht in den kleinen Polo und haben jemand nach dem Weg gefragt. Und dann haben sie halt eine Antwort auf Sächsisch gekriegt. Und dann musste der Stepan halt sowas von sich zusammenreißen, dass ihm die Tränen gekommen sind. Und dann sagt er, also er hat gelogen, okay, sagt, ich lache jetzt nicht wegen ihrem Dialekt. Also, er wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, weißt du, wie ich meine. Und danach hat es die Beine so verrissen, die haben gar nichts mitbekommen, wo der Weg hingeht. Aber sie hatten großen Spaß am Dialekt. Also es ist schon sehr besonders, dass Gott uns jetzt gerade mit Sachsen verbindet, ist wirklich besonders. Halleluja. Also einfach so von der praktischen Seite her möchte ich euch sagen, dass wir wirklich intensiv dabei sind, nach neuen Räumen zu suchen, alles Mögliche auch zu überlegen. Sei es, dass wir ein Zelt irgendwo aufbauen, sei es, dass wir sonntäglich irgendwo ständig auf- und abbauen oder sonstige Sachen. Und wenn ihr in unsere Gottesdienste kommen wollt, würde ich euch einfach ermutigen, eure E-Mail-Adressen uns zu hinterlassen für den Fall, dass wir sagen, und heute können wir es krachen lassen, wir sind im Bürgersaal oder wir sind in der Stadthalle oder wir sind im Wald. Oder so. Und hey, ich muss sagen, es war einfach so angenehm, weil die haben Räume dort, da können die laut sein. Ich habe es so genossen, ich war laut. Wir haben gemerkt, dass ich da war, glaube ich. Hier kann ich mich nicht aus. Genau, und es hat mir einfach... jetzt in Chemnitz zu sein, das hat mir einfach noch mehr in mir den Turbo erweckt, dass ich hier was verändern muss, weil dieses Lobpreis mit angezogener Handbremse, ich muss einfach sagen, das geht gar nicht. Da geht es auch gar nicht um uns und um unsere Selbstverwirklichung, sondern einfach ist es unsere Berufung, Gott anzubeten und einfach die Himmel zu öffnen. Und wenn wir das hier nicht können, dann gehen wir woanders hin. Und wenn es in den Wald ist, ist mir egal. Haben wir vorher schon mal gemacht, machen wir wieder. Wenn ihr mitgehen wollt, gebt eure E-Mails am besten die Dame in Pink. Okay, wenn ihr heimgeht und Panik kriegt, ich habe es vergessen, info@ige, irgendwas, sucht internationale Gemeinde im Internet und schreibt uns eure E-Mail, weil unsere E-Mail haben wir schon. Und dann kriegt ihr eine E-Mail, wenn wir tatsächlich irgendwie was Neues finden. Wir sind auch so am Überlegen, was wir vielleicht anders machen müssen. Und wenn hier was anders ist, fließt einfach mit. Halleluja. Abraham ist als Nomade durch die Wüste gezogen. Das Volk Israel ist durch die Wüste gezogen. Und wir werden auch irgendwo durchziehen und irgendwo ankommen. Halleluja. Amen. Genau. Ich bin auch am Überlegen. Also wer es noch nie ausprobiert hat, ist es einfach so, dass hier vorne die Salbung beim Lobpreis so viel stärker ist als hinten. Und ich werde den Hirvo hier fragen. Natürlich nicht öffentlich, sondern zu Hause dann. Ob wir es nicht einfach so machen können, dass wir in Zukunft die Sonntage anfangen, ohne Stühle, weil es hier so viel stärker ist, dass wir einfach hier vorne eine Zeit haben, wo wir wirklich stark den Himmel durchbohren können und dann erst danach uns verteilen, weil ich glaube, das ist eins von den essentiellen Sachen, einfach von unserem Haus ist ein starker Lobpreis und dass wir Gott berühren und dass Gott uns berührt und da wollen wir einfach keine, soweit es an uns liegt, keine Kompromisse machen. Amen. Ausrichtung auf den Mittelpunkt, das passt doch eigentlich schon mal ganz gut zusammen. Wer ist unser Mittelpunkt? Wisst ihr, die Antwort wissen wir ja sowieso. Ja, Jesus, da können wir ja alle heimgehen. Prima. Genau, schön, dass ihr die Frage richtig beantwortet habt. 100 Punkte beim Quiz. Super. Aber das Interessante ist, dass viele Menschen nehmen Jesus in ihr Leben auf. Und eine von den Sachen, die ich habe verschiedene so Missionseinsätze und so mitgemacht. Und eine von den Sachen, die man da auch sagt, ist Jesus in deinem Leben oder ist Jesus Herr in deinem Leben? Ja, Halleluja, klar ist er Herr in meinem Leben. Ach was, okay. Das zeigt sich dann eigentlich immer an dem, wenn er was sagt und ob ich es mache oder nicht. Amen. Und diejenigen, die so unvorsichtig waren und ihre E-Mail-Adresse schon an früherer Stelle mal abgegeben haben, gesagt haben, ich würde eigentlich ganz zum Haus gehören. Ihr habt schon eine ganz tolle E-Mail bekommen diese Woche. Genau, was der Heilige Geist einfach zu uns sagt. Es ist einfach, dass eine Zeit des Fastens dran ist. Sagt mal alle Halleluja. Halleluja heißt Gott verrückt preisen. Und jeder, der einfach nur als Gast da ist, kann auch sagen Halleluja. Genau, weil es ist so einfach, wenn wir als Haus vorwärts ziehen, dann ist es keine Option. Wenn du heute Gast hier bist, genieß es, freu dich und sag schön, dass die fasten. Wenn du sagst, ich gehöre zu dem Haus, dann bist du hier mit drin, das ist keine Option. Halleluja, Amen, schön. Also, genau, wie machen wir Jesus zum Mittelpunkt? Als allererstes, dass wir einfach unseren eigenen Platz einnehmen. Er darf seinen Platz in uns einnehmen und wir nehmen aber auch unseren Platz ein. Ich habe das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, habe ich darüber gesprochen, wer sind wir in Christus? Und wenn wir glauben, dass wir kleine Krümel sind, die im Staub vom Teufel zertreten werden, dann nehmen wir unseren Platz nicht ein, sondern wir sind die Repräsentanten Gottes hier auf der Erde. Und wir treten auf als Repräsentanten Gottes. Und wenn Gott was sagt und er es durch uns tun will, dann sagen wir, okay, sag uns einfach, wie es gehen soll. Es hat mich mal total bewegt und ich habe es nicht mehr vergessen. Als wir in Kalifornien waren, haben uns die Christen dort gesagt, wisst ihr, was die Hexer hier machen? Die sagen, wir wissen, welchen Ort wir brauchen und dann stellen die sich dahin und machen ihr Gedöns, bis sie das bekommen. Bis die Leute da ausziehen, weil sie genau dieses Gebäude brauchen und dann gehen sie in dieses Gebäude rein und machen da ihre Okkultsachen, weil sie wissen, sie brauchen genau diese Lokalität, um das zu machen, was sie machen müssen. Weil bestimmte Orte einen bestimmten offenen Himmel haben für bestimmte Dinge und die Hexer sehen das und die gehen dahin und die beten auf ihre Art und Weise zu ihrem Gott und setzen da was durch. Und wir Christen sitzen manchmal in so einem Stuhl und warten, dass Gott irgendwas macht und hoffen, und wenn es nicht passiert ist, war es vielleicht nicht sein Wille. Und ich kann euch einfach sagen, dass wir gemeinsam wissen, dass es Gottes Wille ist für unser Haus, dass wir wohin kommen, wo wir ihn anbeten können und ihn preisen können, so wie es ihm gefällt. Und so wie er es in unser Herz legt und so wie es in seinem Wort steht. Und diese ausgebremste Version von Uhuhuhu. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal so gefrustet, ich würde am liebsten rausrennen, aber das ist das Fleisch. Halleluja, ich bin immer noch hier. Halleluja. Alles, was passiert, dient uns zum Besten. Und ich glaube, was wir lernen können in der Zeit, ist auf jeden Fall, dass auch wenn die Musik uns vielleicht nicht nach vorne pusht, wie wir es gewöhnt sind, unser Herz sich entscheidet und egal, wie es um mich rum ist, ich werde meinen Gott an meinem Platz preisen. Und wenn hinten der Himmel nicht so offen ist wie vorne, dann stelle ich mich nach hinten und bohre mein Loch dazu. Amen. Denkt euch, vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass ich manchmal nach hinten gehe. Deswegen. Zum einen gucke ich, wie die Temperatur hinten ist im Geist. Und wenn sie mir nicht heiß genug ist, dann setze ich noch einen drauf. Oh, rabababashika. Halleluja. Amen. Also sehen, wie er uns sieht, ist der erste Punkt. Genau, wer sind wir in Christus? Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Neues ist geworden. Ich bin in ihm. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe hier als Botschafter Gottes. Ich lebe nicht hier als Krümel des Himmels, der darauf wartet, irgendwann mal nach oben zu kommen und eine goldene Straße zu zieren, sondern ich bin hier als Repräsentant Gottes. Und wir als Ekklesia sind hier als Repräsentanten Gottes, um das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Und wir sind keine Leute, die auf dem Zug im Zug sitzen und warten, dass was Schönes passiert und dass die Aussicht sich ein bisschen verändert, sondern wir sind die Hände Gottes, wir sind der Mund Gottes, wir sind die Füße Gottes. Und Jesus hat gesagt, ich will durch euch gehen. Ich habe jetzt gestern gesagt, ich weiß nicht, ob die Leute das richtig verstanden haben, aber na gut, ich habe es einmal gesagt. Ich sage, manchmal stört mich das schon fast, dass Jesus nicht gekommen ist und den Starken über Israel gebunden hat. Wisst ihr, die manche Leute denken, ja, jetzt sind wir die Botschafter Gottes und ich und Jesus kann alles, also binde ich jetzt den Starken über Deutschland. Kann ich dir nicht empfehlen, habe ich probiert, ist nicht gut ausgegangen. Wenn ich einfach was mache, was außerhalb vom Protokoll ist, was außerhalb von meinem Mandat ist, verbrenne ich mir die Finger. Voll süß, einer von den Leuten, die dort in der Leiterschaft sind, sagt, ja, da habe ich das gehört mit dem Pergamon-Altar und dann bin ich nach Berlin und dann habe ich gedacht, da mache ich jetzt auch mal was, da habe ich mir direkt den Daumen, ist immer noch nicht ganz angeschnitten oder was hat er sich gemacht mit dem Daumen, wo er direkt damit in Verbindung bringt. Du kannst nicht versuchen, an irgendwelche Dinge ranzugehen, für die du nicht berufen bist oder wo das außerhalb vom Zeitpunkt ist und das dann machen, aber wir haben hier einen Zeitpunkt. Wer von euch weiß, dass es Zeit ist, umzuziehen? Dass es Zeit ist, woanders zu sein? Dass die Zeit eigentlich schon drüber raus ist? Ich habe mein Kind drüber rausgetragen. Ey, das ist anstrengend. Wenn du sowieso schon so eine Kugel hast und dann denkst du, jetzt ist der Termin. Bei manchen kommt es ja vor dem Termin. Halleluja, ich wäre offen dafür, einfach nur die Kugel loszukriegen. Und der Termin kommt und der Termin geht. Und dann musst du anfangen, alle 2 Tage ins Krankenhaus. Boom, boom, boom. Ja, Herzschläge sind da, klar, der bewegt sich ja noch. Halleluja, okay. Und dann irgendwann mal kommt endlich das Kind und wir sind einfach drüber raus. Wir sind drüber raus. Und das ist jetzt nicht so, dass wir versuchen, was zu pushen, was der Himmel nicht sagt, sondern der Himmel sagt, es ist Zeit. Und warum auch immer sich das nicht manifestiert, hat bis jetzt, whatever, wir werden uns jetzt positionieren, dass wir von unserer Seite her alles machen, dass Gott seine Hand bewegen kann. Und einfach ob es unsere Sicht ist, die da verblendet ist, ob das Gebäude geräumt werden muss, was auch immer es ist, dass es passiert und wir dahin gehen können, wo wir Gott anbeten können. Ist es nicht scharf, dass Mose zum Pharao gesagt hat, lass uns in die Wüste, dass wir unseren Gott anbeten können. Amen. Wer sind wir in Christus und wer sind wir als Ekklesia? Die Ekklesia ist auch nicht die kleine Krümelgruppe, die wartet, bis sie irgendwann mal errettet wird und bis Jesus sagt, guck mal, das wären sie gewesen, hättet ihr euch bloß denen angeschlossen. Jesus hat gesagt, ich habe eine herrliche Braut. Ich komme für eine herrliche Braut, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und diese Braut sind wir. Das ist die Ekklesia des lebendigen Gottes. Und die Pforten der Hölle werden die Ekklesia nicht überwinden. Wir sind die Ekklesia, die von den Pforten der Hölle nicht überwunden wird. Amen. Wir sind nicht die Ekklesia, die in der kleinen Ecke wartet, bis Gott irgendwann mal auftaucht und sagt, oh, das sind übrigens meine Repräsentanten gewesen. Das ist nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist, dass sein Reich hervorbricht in unserer Stadt und der Feind, der schlottert in seinen Wellies, sagen die Engländer, Wellies für Gummistiefel, in Wellingtons, der schlottert in seinen Stiefeln, weil er merkt, die Gemeinde Jesus steht auf. Jetzt hat er sie so lange schlafen gelegt in unserer Nation. Jetzt haben sie so lange nette Lieder gesungen. Jetzt haben sie so lange nette Predigten gepredigt. Was machen die denn da in Esslingen? Wir sind manchmal noch schlimmer. Halleluja. Und wer bin ich? 1. Petrus 2, Vers 5. Ich bin ein lebendiger Stein im Mauerwerk des Herrn, im Tempel des Herrn. Ich bin nicht ein kleiner Stein, der rumhüpft und sagt, ich bin übrigens auch ein Steinchen. Sondern wir sind ein Tempel Gottes, ein heiliger Tempel. Und wer den Tempel Gottes antastet, dem sagt Gott, stopp! Nicht. Aber wenn du irgendein Stein bist, der unconnected irgendwo rumliegt und du machst dein eigenes Ding, dann tust du mir leid, weil es ist total cool, ein Stein zu sein im Mauerwerk des Herrn, der Ekklesia des lebendigen Gottes. Wenn du verbunden bist, dann fließt das gleiche Blut durch deinen Adern, dann hast du die gleiche DNA, dann ist der gleiche Geist in dir, der gleiche Löwe von Juda und das gleiche Lamm. Halleluja. Und wir sind eins. Wir sind nicht eins, wie der Hörweg gesagt hat, weil wir alle, wir glauben ja schon an die Bibel, gell? Du interpretierst es so und ich interpretiere es so, aber wir haben uns alle ganz arg lieb. Nee. Habe ich schon lieb, weißt du wieso? Die meisten zumindest nicht Spaß. Wir haben euch schon lieb, Amen, Halleluja. Aber es geht darum, dass Jesus selber sich manifestiert durch uns und dass er sein darf, wie er in der Bibel ist. Warum predigst du so laut? Weil ich das halt so mache. Macht man das als Frau, meine Güte? Was weiß ich, wenn der Heilige Geist so eine Salbung auf mich wirft? Halleluja. Manchmal muss man vielleicht einfach ein paar Leute wachrütteln. Amen. Halleluja. Wir sind lebendige Steine im Bau des Herrn. Wir sind nicht passive Steine. Wir sind nicht wartende Steine. Wir sind lebendige Steine. Und das Merkmal von den lebendigen Steinen ist, dass er lebendig ist. Tiefe, tiefe Weisheit heute Morgen. Halleluja. Das Ding ist nämlich das, was der Feind gerne machen würde, ist, dass er uns einfach so in Leerlauf bringt. Und dass wir einfach warten, oh Herr, du hast uns was versprochen, bestimmt machst du irgendwann mal irgendwas. Amen. Halleluja. Und was machen wir, dass Jesus wirklich neu zum Mittelpunkt wird in unserem Herzen? Wir tun einfach die Passivität ausräumen. Wenn wir nur warten, dass irgendwas passiert, kann sein, wir warten, bis wir nicht mehr können, bis wir verrotten und verfaulen. Und wenn wir unser Herz reinigen, wenn wir Gebetszeiten haben, wenn wir Gott ganz neu den Mittelpunkt geben, dann glaube ich, dass sich was bewegen wird. Und wir können uns auch einfach vormachen, dass wir eigentlich ganz gut unterwegs sind. Wir können uns auch einfach vormachen, dass wir sind ja recht fromm und wir lieben ja Jesus und so weiter und so fort. Und ganz leicht kann sich der Mittelpunkt verrücken auf das, dass wir einfach es mögen, dass wir gut unterhalten sind, dass wir es mögen, dass wir viel wissen, dass wir viel können, dass wir prophetisch sind, dass wir apostolisch sind und dabei vergessen es wirklich zu sein. Halleluja. Wir müssen die Sachen ausräumen, die dem Feind Anrechte geben. Manchmal merken wir das gar nicht mehr, dass der Feind Anrechte bekommen hat. Wir merken es gar nicht mehr, dass wir in Leerlauf gekommen sind, weil wir einfach diese Wartehaltung, dieser Unterschied zwischen dem, ob ich warte im Glauben oder einfach auf Leerlauf schalte und hoffe, dass irgendwas passiert, das ist eigentlich der feine Unterschied. Ich habe in der Bibelschule am Sonntag vor einer Woche oder so den Unterschied gesagt zwischen, ich heb meine Hand hoch und ich tue sie wieder runter. Das eine ist eine sportliche Übung, verbrennt meines Erachtens vielleicht eine halbe Kalorie. Weniger. Noch weniger. 0,1 Kalorien ungefähr. Halleluja, genau. Aber wenn ich meine Hand heb, weil ich weiß, dass Gottes Wort sagt, heb die Hände auf in seinem Heiligtum. Und ich verbinde das, was ich tue, mit Gottes Wort und mit meinem Glauben. Und ich heb meine Hand hoch und dann verändert sich was in der Atmosphäre, weil ich dann mich verbunden habe mit der geistlichen Welt. Jetzt mache ich keinen Sport mehr. Kein Extremsport, wie ich das gerade mal nennen möchte. Sondern jetzt verbinde ich meine Handlung mit Glauben und mit dem, was in Gottes Wort steht. Und das ist das, was wir neu machen müssen. Wir müssen unser Herz und unsere Gedanken und unseren Sinn neu ausrichten auf ihn und sagen, wir wollen, dass dein Reich hier in unserer Stadt anbricht. Und nicht nur für unsere Stadt, sondern mit für Chemnitz, mit für Saarland, mit für Hamburg, mit für Bayern, mit für die ganzen Orte, wo Gott im Geheimen gearbeitet hat und gesagt hat, hey Leute, ich will ein Netzwerk von Ekklesias aufbauen. Und ich will, dass ihr als Ekklesias herrscht an himmlischen Orten und dass ihr den Feind zeigt, wo es lang geht, dass ihr dem Feind zeigt, wer Herr ist. Und wisst ihr, der Feind ist einfach so fies, wenn er euch nicht dazu bringt, aktiv zu sündigen, wäre es doch schön, wenn er einfach nur ein bisschen so passiv in Leerlauf gehen würdet. Genau, also das ist, was für uns wichtig ist, ist, dass es um sein Reich geht. Es geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass wir ein tolles Gebäude haben und nachher sagen können, guck mal, was wir für ein tolles Gebäude haben. Echt, habt ihr so ein unschönes Gebäude? Also unseres ist toll und unseres ist übrigens auch noch cool. Sondern es geht darum, dass sein Reich gebaut wird. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich habe in mir gemerkt, immer mal wieder, dass ich gerne ein Gebäude hätte, weil ich gerne in einem schönen Gebäude drin wäre. Okay, und ich habe Buße getan. Heißt aber nicht, dass das trotzdem nicht Zeit ist für ein Gebäude. Amen. Ich bin bereit, mich in dem Hühnerstall zu treffen. Ich bin bereit, mich im Kuh. Ich habe sogar einen Reitstall angeschrieben, habe einen Reitstall gefunden. Wir waren mal in der Gemeinde, in Speyer war das, glaube ich, und die haben sich im Reitstall getroffen, die haben den Reitstall voll schön umgebaut. Ich habe gedacht, warum nicht Reitstall? Mir ist egal. Wir haben Sachen angeschrieben, die sind unter der Erde. Alles, was wir nicht angeschrieben haben, ein Flugzeug. Weißt du? Aber es ist mir eigentlich, wo Gott die Türen öffnet, wir gehen rein. Amen. Halleluja. Und wir wollen einfach gemeinsam in Einheit kommen. In 1. Mose 11, Vers 6 steht, und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Sagt Gott über die Leute, die den Turm von Babel bauen. Die sind nicht mal fromm, weißt du, was ich meine? Die bauen den Turm von Babel gegen ihn. Was können wir machen, wenn wir mit ihm bauen und in Einheit sind? Was für eine Power. Und das ist das, was ich möchte, dass wir heute Morgen Jesus wieder in den Mittelpunkt stellen, dass es um sein Reich geht, um seine Gerechtigkeit und dass wir unsere Herzen neu erwecken lassen für das, was seine Vision ist, nämlich, dass das Reich Gottes sich in unserer Stadt ausbreitet und dass er angebetet werden kann mit Lautstärke, mit Trommeln, mit Trompeten, mit Pauken, mit Keyboard, mit Gitarre, mit Tanzen, mit Flaggen, mit allem drum und dran, was ihm gefällt, nicht was uns gefällt, sondern was ihm gefällt, zu seiner Ehre, nicht zu unserer Ehre, sondern zu seiner Ehre. Amen. Amen. So, und hier kommt das Schöne, Halleluja. Sagt ein heiliges Fasten an, Joel 1, Vers 14, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. Wenn ihr das macht, schreit in den Kopfkissen, okay? Wegen den Nachbarn. Halleluja. Und ich glaube, dass das auch eine Sache die ist, die eigentlich in den Gemeinden viel zu wenig praktiziert wird, dieses Schreien zum Herrn. So, Jesus. Glaubst du, dass geschrien ist? Weil unsere Kinder werden zum Teil angeschrien, meine Güte. Aber wenn wir beten, Jesus. So, hallo. Ich habe schon öfters mal einfach diese Bibel, schrei zum Herrn. Und ich habe das dann gemacht. Man fühlt sich so ein bisschen komisch, weil das macht man irgendwie nicht. Also ich habe immer in Kissen oder Matratzen oder so. Und ich habe geschrien, bis ich das Gefühl hatte, dass es durch ist. Amen. Wenn es biblisch ist. Und ich finde es interessant, der Joel sagt, okay, sagt ein heiliges Fasten, ruft die ganze Gemeinde zusammen, ruft die Ekklesia zusammen. Wie gesagt, also das ist für die Gemeinde, das ist für das Haus des Herrn. Die Leute, die zum Haus des Herrn gehören, für euch ist es jetzt angesagt zu fasten. Und wie wir fasten oder wie ihr fastet, das sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Meine Bibel. Das kann ganz geschickt sein. Kleiner Tipp für alle, die mal predigen wollen. Die Bibel mitnehmen zum Predigen. Hier kann man einfach lebensnotwendige Sachen lernen. Esra 8, Vers 21. Und jetzt noch Esra finden. Das würde richtig souverän rüberkommen. Früher hat man gewusst, wo die Bücher sind. Aber heute, wo man immer alles geschwind im Handy nachguckt, meine Güte, kommst du voll unter Stress zum Teil als Prediger, wenn du versuchst. Halleluja, also Ruhe. 8, Vers 21. So der was zum Lachen haben. Amen. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava, manche von euch benutzen die Marke aus Israel, ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, von dem König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über alle, die ihn suchen und zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Die haben gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht von der Welt und von dem weltlichen König unseren Schutz haben. Und wir haben schon dem König gesagt, dass Gott unser Schutz ist. Jetzt können wir auch gar nicht mehr hingehen und sagen, ach übrigens, könnten wir doch Schutz von dir kriegen. Dann haben wir gesagt, und jetzt positionieren wir uns und wir flehen und fasten zu unserem Herrn. Weil wir glauben, dass unsere Gebete zu unserem lebendigen Gott etwas bewirken. Und ich glaube, dass die Gebete seiner Ekklesia, wenn sie vor dem Thron Gottes ankommen, etwas bewirken, was er sowieso schon lang will. Amen. Und dass wir nicht die Welt anbitteln, betteln müssen. Ich fand es stark, der John Austin, als er mal nach einem Gebäude, nach einem Ort gesucht hat, wo er seine Gebäude hinstellt, hat er einen Ort gefunden und der war echt günstig. Und er wollte dahin bauen und er war aber noch vermüllt, der Ort. Und da hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, ich will nicht, dass du das Haus Gottes da hinstellst, wo Müll ist. Stell das Haus Gottes nicht auf eine Müllhalde. Halleluja, Jesaja 58, das kann ich euch einfach, möchte ich euch empfehlen, ans Herz legen, als Hausaufgabe zu lesen diese Woche. Da steht, das Fasten, das Gott gefällt, ist nicht das, dass wir aufhören zu essen, ist nicht das, dass wir aufhören, bestimmte Sachen zu machen, sondern ist das, dass wir unser Herz korrigieren, dass wir suchen, wo wir vielleicht was gegen jemanden gehabt haben, dass wir gucken, wo wir hässliche Gedanken hatten, hässliche Empfindungen und dass wir Müll ausräumen. Ich weiß, euch passiert es nie, dass ihr einen Stoß nehmt an Geschwistern, aber falls es doch passiert ist. Den einen stört das, den anderen stört das andere. Vielleicht stört dich sogar auch was Gott gemacht hat, weil es nicht so gemacht hat, wie du es wolltest. Räum den Müll aus. Weil möglicherweise ist der Müll, den wir in unseren Herzen haben, die Sachen, die uns stören am anderen, die Sachen, die uns stören. Was weiß ich, was dich stört? Und du sagst einfach, Gott, ich leg's einfach auf den Altar, ich störe mich da nicht dran. Amen. Was dich vielleicht verletzt hat, was jemand gemacht hat, und es war gar nicht so gemeint. Oder es war so gemeint. Was auch immer. Wir lassen es los. Wir fasten davon, uns das zu leisten, dass wir sauer sind auf jemand. Wir fasten davon, dass wir es uns leisten, dass wir Anstoß nehmen an jemand oder etwas. Amen. Matthäus 6, Vers 16. Manchmal, wenn man so ein bisschen so eine heilige Handlung vollzieht, es gibt einem was, wenn es die anderen mitkriegen. Oh, ich kann da jetzt leider nichts davon essen. Ich faste gerade. Hast du es gehört? Ich faste. Wow, bist du geistlicher als ich? Kann sein, ich will jetzt nichts dazu sagen. Was? Fastet ihr nicht in der Gemeinde? Das ist bei uns ganz normal. Ja, ich weiß, ihr seid alle nicht so. Halleluja. Wir fasten, wir tun ja gerade Müll ausräumen, gell? Matthäus 6, Vers 16, wenn ihr fastet, soll ihr nicht finster dreinsehen, auch ich Armer, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Und ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Schrott! Du kriegst Aufmerksamkeit für dein Fasten, dann hast du deinen Lohn schon. Wie ätzend. Ich will doch nicht deine Aufmerksamkeit. Dafür kann ich mich vielleicht ein bisschen besser schminken oder anders anziehen, wenn ich es unbedingt haben will. Nein, wir wollen nicht die Aufmerksamkeit von anderen. Amen. Ich will die Aufmerksamkeit Gottes. Ich will, dass die Hand Gottes sich bewegt. Ich will, dass Gott auf mich runterguckt und sagt, Mensch, die hat sich extra geschminkt. Die hat nochmal extra Parfüm dran getan und Deo hat sie auch nicht vergessen. Halleluja. Und keiner merkt, dass sie fastet, außer ich, weil ich bin der Gott, der ins Verborgene sieht. Halleluja. Fasten bewirkt Mächtiges. Die Gemeinde Jesu wird sich gern so aus dem Fasten so rausziehen. Jesus hat alles für uns getan. Halleluja. Warum hat dann die erste Gemeinde eigentlich gefastet? Haben die irgendwas nicht ganz verstanden? Oder sagt vielleicht unser Fleisch uns Dinge, die uns einfach so ein bisschen angenehmer sind? Kein weiteres Kommentar. Wer hat gefastet? 2. Mose 34, Vers 28, da ist ein festgelegtes Fasten für das Volk. Regelmäßig gab es eine Zeit im Jahr, wann das Volk fasten sollte, wegen ihrer Schuld. Immer wieder das Volk Israel. Wo Mose auf dem Berg war und die 10 Gebote bekommen hat, hat er gefastet. Das ist 2. Mose 34, Vers 28. Und dann eben diese festgelegte Zeit für das Volk Israel, 3. Mose 16. Esther hat gefastet. Die Königin. Die Königin hat keinen Nachtisch gegessen. Esther 4, Vers 3. Daniel hat gefastet. Ein Mann in höchster Position. Ein Mann, ein Reicher. Ein Mann, der was zu sagen hatte in der Nation, hat gefastet und sich vor Gott gedemütigt. Johannes hat gefastet. Matthäus 9, Vers 14. Paulus hat gefastet. Also das ist jetzt nach Jesus, gell? Jona, ich glaube, da war es jetzt nicht freiwillig. Aber ich glaube, die Sachen im Wal, die noch mit rumgeschwommen sind, waren nicht attraktiv genug. Das war ein, wie soll man sagen, aufgestülptes Fasten. 3 Tage, 3 Nächte, Happy Birthday. Bevor uns sowas passiert, tun wir lieber freiwillig fasten, sage ich jetzt mal so. Genau, dann die Ekklesia, Apostelgeschichte 13, Vers 2, Apostelgeschichte 14, Vers 23 hat gefastet. Und hey, Jesus hat gefastet. Jesus hat gefastet. Du denkst ja, der Sohn Gottes müsste ja nicht nötig haben. Aber es stand in seinem Buch, dass er fastet 40 Tage. Und war direkt nach seiner Taufe. Nach der Taufe tut man doch Kuchen essen, dachte ich. Naja, okay, egal. Andere Theologien. Der Heilige Geist kam, hat ihn erfüllt und hat ihn in die Wüste geschickt. 2. Chronik 7, Vers 40. Wenn mein Volk, das bei meinem Namen gerufen ist, sich demütigt und nicht sucht, dann werde ich kommen und ihr Land heilen. Gottes Plan ist, unser Land zu heilen. Und wenn wir sagen, wir machen mit, dann sagt er, gut, dann arbeiten wir zusammen. Aber ihr müsst euch demütigen. Als mein Volk müsst ihr euch demütigen, damit ich meine Hand ausstrecken kann für euer Land. Amen. Aber das ist eine Verheißung, die uns gehört. Esther hat durch ihr Fasten einen Durchbruch gebracht für das ganze Volk. Für eine ganze Nation. Für das Volk Gottes. Sie hat ja nicht allein gefastet, die haben gemeinsam gefastet. Aber wisst ihr, manchmal 3 Tage. 3 Tage. Krasses Fasten, muss ich sagen, aber trotzdem 3 Tage. Und warm, die Rettung von der ganzen Nation. Halleluja. Genau. Wir positionieren uns, damit es um das geht, um was es gehen soll, nämlich um sein Volk, um sein Reich, um seine Gerechtigkeit nach Matthäus 6, Vers 32. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir eine schönere Hütte haben, um er in gloriösem Glanz zu erglänzen, sondern es geht darum, dass er ein Haus hat, wo seine Herrlichkeit wohnen kann, dass er ein Haus hat, wo Menschen freigesetzt werden können, dass er ein Haus hat, wo gebetet werden kann, dass er ein Haus hat, wo administriert werden kann, dass er ein Haus hat, wo seine Gegenwart ruht und wohnt und wo die Dinge passieren können, die nach seinem Plan passieren sollen. Amen. Und das Coole ist, Fasten tut uns auch noch selber gut. Wir fasten, um uns richtig zu positionieren, aber im Endeffekt tut uns das Fasten selber auch noch gut. So, wie kannst du fasten? Es gibt verschiedene Methoden zu fasten. Das eine ist, es ist gut, wenn du immer noch arbeiten kannst, würde ich jetzt einfach mal so sagen, für diejenigen, die arbeiten. Du solltest fähig sein, wenn du jetzt zum Beispiel an der Maschine stehst, dass du dir nicht deinen Finger absägst oder so, weil du so zittrig bist vom Fasten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und lass dein Fleisch dich da nicht verwirren, was es dir sagt, von was du fasten sollst, die bequemste Art oder so, gell? Sondern frag einfach den Heiligen Geist. Wenn du Vegetarier bist, spricht der Heilige Geist zu dir nicht, dass du von Fleisch fasten sollst. Einfach mal so zur Kleinen. Genau. Also von was fastest du? Du kannst fasten von Fleisch, du kannst fasten von Kohlenhydrate, du kannst fasten von Süßem, du kannst eine Mahlzeit pro Tag fasten, du kannst mehrere Mahlzeiten pro Tag fasten. Schwangere und Stillende sollten weiterhin gut essen. Will jetzt mal kurz schwanger werden. Genau. Flüssiges statt Festes zu sich nehmen kann man auch machen als Fasten. Man kann fasten von Unterhaltung. Man kann fasten vom Handy, von Surfen, von Filmen, von christlichen Medien, von Genuss, von allen möglichen Sachen, die so unser Leben die ganze Zeit mit Impulsen vollstreuen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich von den amerikanischen Impulsen faste auch. Weil ich oft sehe auf Facebook, was die Amerikaner gerade machen, dann kommt von Charisma Medien und ich tue das immer mal so aus Interesse und Neugier so ein bisschen angucken. Und ich will einfach die nächsten 10 Tage, 8 bis 18 habe ich auf dem Herzen, einfach diese Sachen, mir nicht Impulse von da noch mit in mein Leben und in meinen Geist reinsprechen lassen, sondern ich will Impulse von Gott. Halleluja. Und ich will meinen Kanal reinigen, dass das, was kommt, einfach von ihm ist. Und wie kann ich noch fasten? Wisst ihr, die vielen Zeiten, wo wir vielleicht was anschauen, wo wir das oder das machen, auch wo wir kochen, wenn wir die Zeit mit Gott verbringen. Voll die tolle Idee, gell? Ja. Dass Gott einfach wieder mehr Raum kriegt in unserem Leben. Wir denken ja, wir machen uns ja ehrlich gesagt einfach vor, Jesus ist der Mittelpunkt in unserem Leben. Aber ich glaube, er wird dann neu zum Mittelpunkt in unserem Leben. Ich glaube, dass er neu wieder Raum einnimmt in unserem Leben. Ich glaube, dass wir neu anfangen werden, unser Feuer, dass unser Feuer entfacht wird für ihn. Erst tut man sich vielleicht ein bisschen leid und denkt, oh nee, muss ich jetzt echt fasten. Aber ich sag euch hundertprozentig, wenn ihr fastet mit dem Heiligen Geist, ihr werdet total froh sein. Heute in 10 Tagen sagt ihr, puh, war gar nicht so schwer. Vielleicht mit zwischendrin nicht immer. Aber am Schluss sagt ihr, war gar nicht so schwer. Und noch eine kleine Information, die ich jetzt selber auch nicht so angenehm finde, aber die hilft einem. Wenn man beim Fasten Hunger hat, ist nicht schlimm. Passiert. Vor einer geraumer Zeit, da habe ich mich so drauf vorbereitet, weil ich abnehmen wollte und habe so verschiedene Sprüche mir an die Wand geklebt und der Ben hat neulich gesagt, kann ich die jetzt endlich abmachen? Also hängen immer noch die Motivationssprüche, Halleluja. Und eins von den Sachen, die dann hängen, ist einfach, es ist okay, auch mal Hunger zu haben. So, oder ich hab eine Version gefunden, die total gesund ist, um abzunehmen. Ist einfach die Hälfte von dem, was du bisher gegessen hast. Total unattraktiv. Finde mir eine andere Version. Aber genau, das ist auch eine Version von Fasten, dass du einfach sagst, ich esse, aber ich esse nur die Hälfte von dem, was ich bisher gegessen habe. Wäre halt schön, wenn ihr am Schluss alle noch lebendig seid, okay? Ich hab mal erfahren in der Gemeinde, die ganze Gemeinde hat gefastet und eine Person ist dann halt echt durchgedreht, abgehauen und so weiter. Genau, es geht jetzt nicht darum, dass ihr alle 40 Tage Wasser fastet oder so und keiner mehr auf der Arbeit auftaucht. Nee, fragt den Heiligen Geist, was ihr machen sollt. Und dann, was ich einfach glaube, und das ist echt witzig, ich glaube, dass wir jeder mit jemand zusammen aus der Gemeinde eine Minute fürs Gebäude beten sollten. Nicht mehr, weil wenn wir anfangen, also wenn ihr im Flow seid und länger beten sollt, natürlich genau, aber weil es nicht drum geht, wie viel wir beten, sondern weil es drum geht, dass wir das Feuer am Brennen halten. Und wenn du verheiratet bist, musst du nicht lang suchen, mit wem du betest, das ist relativ geschickt. Ansonsten gehst du am besten heute hier erst raus, wenn du jemanden hast, mit dem du dann beten kannst am Telefon. Eine Minute. Und für diejenigen, die sich gern unterhalten am Telefon, nicht jeder hat die Zeit dafür, nehmt auch keinen Anstoß dran, sondern einfach haltet euch an die Minute. Das ist jetzt nicht, wie geht's dir, wie geht's mir, sondern komm, 1, 2, 3, los. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jeden Ort, auf den unsere Füße treten, den hat er uns gegeben. Und wir sagen zu Esslingen, Tore, tüt euch auf für das Reich Gottes, dass der König der Könige einzieht. Huch, ist die Minute schon rum. Halleluja, schönen Tag, ciao. Wir hatten immer mal wieder schon so Gebetssachen und dann haben manche Leute gesagt, ja, aber die andere Person, die mag dann so lang reden und das ist total lieb gemeint, aber das können wir dann nicht machen, weil sonst werden die Leute demotiviert zum Anrufen. Wenn ihr noch reden wollt, müsst ihr euch nochmal extra anrufen. Das ist die Auflage. Halleluja. Damit das ist jetzt der 1-Minuten-Anruf. Wenn du nachher nochmal reden musst, musst du nochmal extra anrufen. Kling. Dann kannst du nochmal neu entscheiden, ob du abnimmst. Nee, Spaß. Halleluja. So, Mittwochabend, genau in dieser Zeit, diese 8 bis 18, April 8. bis 18, kommt unser geistlicher Vater hier in unser Haus und ich glaube, dass es einfach dazugehört, dass wir auftauchen. Weil die haben gerade voll den krassen Durchbruch, was Gebäude angeht und wir glauben, dass wir da mit drin hängen und wenn die einen Durchbruch kriegen, kriegen wir mit einen Durchbruch. Und wenn wir als Haus einen Durchbruch kriegen, kriegst du auch mit einen Durchbruch. Und ich will wissen, was du von Durchbruch hast, weil unser Gott ist ein Durchbrechergott. El Durchbrecho. Amen. Halleluja. Genau, wenn ihr kleine Kinder habt, dann müssen nicht Mama und Papa zu Hause bleiben. Jetzt ist eine besondere Zeit. Die Ekklesia ist gerufen, das Haus Gottes ist gerufen. Wir versammeln uns, wir hören, was unser geistlicher Vater zu sagen hat. Und wir werden gemeinsam beten. Wir werden am Mittwoch uns treffen mit dem Richard Hurt. Und wir werden am Mittwoch drauf uns treffen. Und wir werden uns für Gott positionieren und sagen, Gott, wir sind hier. Was immer wir machen müssen, machen wir. Aber was du machen musst, mach du. Und wir wollen sehen, dass wir diese neuen Räume bekommen. Wir wollen sehen, dass sich die Türen öffnen. Wir wollen sehen, dass die Pforten sich öffnen und dass das Reich Gottes in unserer Stadt sich ausbreiten kann. Und dass Jesus nicht nur seinen großen Zeh in unserer Stadt, sondern dass Jesus seinen ganzen Fuß in unserer Stadt hat und dass es seinen Schemel ausbreitet, dass es seine Herrschaft ausbreitet und dass es bekannt wird, Jesus ist in Esslingen. Oh, das ist aber was Schönes, was du hier erzählst. Übrigens, die Zigarette, ich habe kein anderes Bild gefunden. Ich hoffe, dass niemand von euch von der Zigarette fasten muss. Falls jemand von der Zigarette fasten muss, tu dein Fasten fortsetzen bis ans Ende deines Lebens. Amen. Wie komme ich dazu, so kühn zu glauben und zu behaupten, dass Jesus hier was in Esslingen machen will? Hä? Oh, das, an dem habe ich so lange rumgemacht. Immer wenn ich das H weggemacht habe, sind beide H weggegangen. Also das Reh schreibt man mit einem H. Doppel-H gibt es in Deutsch nicht. Genau. Weißes Reh im Landkreis Esslingen. Habt ihr mitbekommen? Es gibt Doppel-H. Der Hörer wird euch nachher über die grammatikalische Information, was das doppelte H im Deutschen angeht, nochmal ausführlich informieren. Da lobe ich mir das Kroatische, man schreibt es, man spricht. Habe ich mein ganzes Leben lang gehört. Halleluja, geh mal einfach weiter. Halleluja. Was aussieht wie ein Fabelwesen, ist tatsächlich hier in Esslingen. Und es gibt prophetische Zeichen und es ist gut, wenn man sie erkennt. Und es ist Tatsache, dass es im Landkreis Esslingen ein weißes Reh gibt. Und es ist ein Bild. Ich vergeb dir. Habt ihr das Reh gesehen oder habt ihr den Artikel gesehen? Den Artikel, seht ihr? Das Reh bleibt im Esslinger Landkreis und weh die Münchner holen's. Das ist das Nächste, nämlich dass die Informationen, das ist eine Sache, dass du über Esslingen zunehmend Sachen in Medien hörst, wo du früher nichts über Esslingen gehört hast. Ich glaube, dass man in München sonst nicht viel über Esslingen hört, aber das weiße Reh ist in München angekommen. Da freuen wir uns heute Morgen. Halleluja. Und ich glaube, das ist auch in Frankfurt und sonst wo angekommen, dass es im Landkreis Esslingen ein weißes Reh gibt. Da kannst du jetzt sagen, ach, ist das nett, Halleluja, whatever. Hier ist nochmal ein Bild von dem weißen Reh. Ist es nicht besonders? Ich hab früher noch nie von dem weißen Reh gehört. Und warum ist dieses weiße Reh jetzt im Landkreis Esslingen? Es gibt so manche Sachen, die beschäftigen mich und da muss ich eine Antwort haben. Manche Sachen beschäftigen mich und dann, genau, vergesse ich sie dann doch leider oder so, genau. Aber ich habe einfach, nee, da ist jetzt was dran. Und ich hatte schon es ist das zweite Mal, dass ich einen Eindruck hatte, jemand ganz Bestimmtes zu fragen, bezüglich der Interpretation von der Sache, und das ist der heißt Andy Leong und ist der, das Maheo-Lied geschrieben hat, für diejenigen, die schon ein bisschen länger da sind. Genau. Und ich möchte euch jetzt einfach sagen, was seine Interpretation ist von dem. Das erste hat er gesagt, was mich beschäftigt hat, ist, dass du auf Facebook geschrieben hast 999 Wörter. Ich hatte 999 Wörter und ich habe zufällig unten geguckt bei meiner Predigtvorbereitung und habe gesehen, hey, meine Predigtvorbereitung ist bei 999 irgendwie. Glaube ich, das bedeutet was? Ich habe es auf Facebook gepostet. Irgendjemand fragt, was bedeutet es? Ich weiß es gerade nicht. Aber genau, es war irgendwie cool. Ich wusste, das hat was mit Gott zu tun. Genau, und er sagt, okay, 9 bedeutet Ende, Abschluss, Reifeprozess, Trächtigkeit, ausgereifte Entwicklung. Würde das nicht irgendwie zu dem Prozess hier passen, oder? 3 ist die Zahl der Dreieinigkeit und 3 mal 3 bedeutet eben einfach, ist einfach noch interessanter, sagt er. So, ich sage euch jetzt einfach das, was er sagt. 3-mal spricht die Bibel darüber, dass unsere Füße wie die von Hirschkühen sind und dass Gott sie an hohe Orte setzt. Psalm 18, Vers 3, 2. Samuel 22, Vers 34 und Habakuku. Meine afrikanische Salbung mit reingekommen, Halleluja. Habakuk 3, Vers 19, oh mein. Sollte auch was zu lachen haben. So, Jesaja 35, Vers 6. Und ich will es jetzt einfach sagen für Esslingen. Ich will jetzt einfach sagen, weil hier in Esslingen ein weißes Reh rumhüpft. Amen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, Gemeinde Jesu. Halleluja, wird jubeln wie die Zunge der Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe. Und die Luftspiegelung wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Wohnstätte der Schakale, wo sie lagern, wird Gras samt Rohr und Papyrusschilf sein. Dort wird eine Straße sein und ein Weg. Und er wird der Heilige Weg genannt. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Es ist eine unserer Marken als Haus, ist Heiligkeit. Halleluja. Wer auf dem Weg wandelt, selbst Einfältige, also Einfache, werden nicht irre gehen. Dort wird kein Löwe sein, kein reißendes Tier wird ihn ersteigen, noch dort gefunden werden und die Erlösten werden darauf wandeln und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Halleluja. Findet ihr auch, dass das passt? Spürt ihr auch in eurem Geist, yes, das ist für uns. Amen. 999, er sagt, die Zeit der Trockenheit ist zu Ende. Ich habe doppelt zu Ende geschrieben. Halleluja, ist zu Ende, zu Ende, zu Ende, zu Ende. Oh Gott. Der Vater bestimmt es, der Sohn bestimmt es, der Heilige Geist bestimmt es. Es ist Zeit, die Trockenheit ist zu Ende, zu Ende, zu Ende. Halleluja. Der 2. Korinther 13, Vers 1 sagt, aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen ist eine Sache etabliert, zu Ende, seht ihr? Halleluja. Offenbarung 5, Vers 8 sagt der Andy, Gott gießt die Schalen eures Gebets und eurer Fürbitte aus. Die Zeit der Trächtigkeit und des Austragens ist vorbei. Eure Gebete haben euch durch schwierige Orte navigiert und haben dazu geführt, dass eure Füße auf festen und erhobenem Boden stehen. Ihr habt euch die Autorität verdient. Psalm 18, 22 und dann jetzt hier nochmal die Verse über die Hirschkuh oder das Reh. Erwarte, dass eine neue Bewegung des Heiligen Geistes zur Geburt kommt. Mal ganz im Ernst, wir warten schon lang drauf. Wir warten schon lang drauf und wir haben so viele Worte dafür, dass eine Bewegung des Heiligen Geistes hervorbricht in unserer Nation und hervorbricht aus unserer Mitte. Und wir haben Prophezeiungen, dass Kinder erreicht werden und dass Kinder ihre Eltern hier hereinbringen. Und wir bereiten schon längere Zeit unsere Kindermitarbeiter vor, weil wir wollen, dass die Kinder im Übernatürlichen wandeln können, dass die Kinder Feuer haben im Herzen für Jesus. Amen. Eine Bewegung der Heiligkeit, das Reh ist weiß. Und eine Bewegung voll Zeichen und Wunder, Jesaja 35, Vers 6, was ich euch vorgelesen habe. Der Lahme wird hüpfen wie ein Reh und der Stumme vor Freude jubeln. Was ist denn lahm? Wenn ich mal ganz ehrlich sagen darf, ist viel im Leib Christi lahm. Und was, wenn Gott sagt, und ich will das Lahme beleben? Was, wenn Gott sagt, das, was bisher lahm ausgesehen hat, ich werde ihm neues Leben geben. Sogar Gemeinden, von denen ihr gedacht habt, ich weiß nicht, ob die nochmal in die Pötte kommen. Sagt der Heilige Geist, ich will das Lahme beleben. Ich werde neues Leben ausgießen auf dieses Land, wo es nach Wüste ausgesehen hat, werde ich meinen Geist ausgießen. In den letzten Tagen, sagt der Herr, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Volk. Und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Amen. Amen. Hör dir die Träume deiner Kinder an. Amen. Halleluja. Und er sagt, ich glaube, dass Gott sagt, dass ihr an diesem Pessach, und es hat gestern aufgehört, vom Alten ins Neue hinübertretet in eine Zeit der Zeichen und Wunder. Amen. Und wenn wir uns jetzt mit Fasten positionieren, dann geht's nicht um uns, dann geht's um sein Reich. Das, was seine Pläne sind für Esslingen, die er bestätigt, indem er ein weißes Reh auftauchen lässt, dass sogar die Münchner davon hören. Halleluja. Und ich glaube, dass nicht nur die Münchner davon hören, sondern ich glaube, dass es in Deutschland rumgegangen ist. Kommt Esslingen plötzlich in der Presse? Warum? Weil Gott sagt, ich will hier was tun. An einem Ort, an den keiner denkt. Leute denken, wenn Erweckung kommt, kommt bestimmt in Berlin. In Berlin, alle gehen nach Berlin. Wahrscheinlich guckt sogar der Teufel in Berlin, was geht in Berlin. Wer erwartet denn das, was aus Chemnitz kommt? Und Gott macht das so Orte, wo du gar nicht damit rechnest, wo der Teufel wo ganz anders gesucht hat. Und plötzlich fangen Leute an zu sagen, wir wollen Ekklesia bauen. Wow, woher kennt ihr das Wort? Wir haben das Buch gelesen. Woo! Zücken ihr Handy und sagen, okay, die Fürbitter sagen das, das und das für morgen. So, wow, woher habt ihr sowas? Das weiß ich noch nicht, muss ich noch fragen, wollte ich gleich direkt fragen. Habt ihr das bei uns gelernt? Habt ihr das woanders gelernt? Wir wussten gar nicht, dass andere sowas auch machen. Halleluja. Und plötzlich kommt es an die Oberfläche, dass da Leute sind, die Gott schon jahrelang vorbereitet hat für eine Zeit wie diese, um Ekklesia zu bauen, weil Gott einen Plan hat für die Nation. Amen. Und wir sind mittendrin. Und wir sind jetzt einfach in einer voll begeisternden Zeit. Und ich sag euch, es ist ein Vorrecht, an dem Fasten mitzumachen. Und unsere Engel schreiben auf, war dabei, hat mitgemacht. 1000 Jahre von heute gehst du auf den goldenen Straßen, kommt ein Engel, hey, ich habe hier den Aufschrift von dir. Du warst da dabei, sagst, Halleluja, mir ein Vorrecht gewesen. Wo die E-Mail kam, habe ich gedacht, oh nee, oder? Aber im Endeffekt, was für ein Privileg, Teil dran haben zu dürfen, dass wir uns heiligen als Haus und sagen, Gott, was immer du sagst, was ich ausräumen muss aus meinem Herzen, räume ich aus. Was ich ausräumen muss aus meinem Alltag, räume ich aus. Hier bin ich, mach mit mir, mach mit dem Haus, was du willst. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in diesem Haus. Und wenn du zu dem Haus gehörst, will ich jetzt noch für dich beten, für diese Fastenzeit. Steh an deinem Ort auf, an deinem Platz auf, an deinem Ort auf. Ich will einfach für die, die einfach sagen, ich faste diese Woche, diese 10 Tage von 8 bis 18 faste ich, Halleluja, heb deine Hände. Und es wird registriert an himmlischen Orten, dass du stehst und dass du deine Hand erhoben hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du in das Herz von jedem Einzelnen reinsprichst, wie er fasten soll und was er fasten soll in Jesu Namen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Vater, ich bete für eine Zeit des Ausräumens von Blockaden, eine Zeit des Ausräumens von Dingen, die sich in unserem Herzen angestaut haben. Eine Zeit des Ausräumens von Lauheit und Laschheit und mangelndem Ausgerichtetsein. Und ich sage, Vater, in Jesu Namen, dass ein neues Feuer Gottes auf uns als Haus kommt. Ein neues Feuer Gottes. Ein Feuer für das Haus Gottes. Feuer für unsere Nation. Feuer für die Nationen der Welt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, für eine Salbung der Gnade zum Fasten. Für eine Salbung der Gnade, unsere Herzen neu nach dir auszurichten. Und wir danken dir für das Privileg, fasten zu dürfen. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.